Das Alarmphone unterstützt Menschen, die auf der Flucht sind, auf dem Mittelmeer und in Seenot geraten. Was ist denn die Idee des Alarmphones und was tut ihr da?
Wir sind eine Distress-Hotline, also eine Art Rufnummer, die man einfach jederzeit anrufen kann, wenn man in Seenot gerät. Und die Idee ist, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, dass sie tatsächlich auch gerettet werden können. Das ist einfach eine Nummer, die sie jederzeit anrufen können, egal ob jetzt über Satellitentelefon oder auch über Privathandys. Und naja, die Idee ist, Küstenwachen zu informieren, wenn Menschen in Seenot geraten, dass sie das einerseits nicht selbst machen müssen und da ja auch mittlerweile weniger zivilgesellschaftliche Schiffe unterwegs sind, oft die Schwierigkeit einfach ist, dass Menschen nicht rechtzeitig gerettet werden und wir dann dabei unterstützen, Rettung anzufordern. Also wir haben selber keine Boote, das müssen wir auch immer wieder erwähnen tatsächlich, sondern wir versuchen einfach schnellstmöglich Küstenwachen anzurufen, zu informieren, gegebenenfalls tatsächlich auch Transportschiffe oder Frachter, die in der Nähe sind. Und es ist auch eine Möglichkeit teilweise da, um öffentlichen Druck zu erzeugen. Also wir versuchen das zum Beispiel auch über Social Media dann präsent zu machen, wenn Küstenwachen nicht reagieren oder das wirklich sehr brenzlig ist, dass über Social Media über die Fälle informiert wird, die uns angerufen haben. Genau, einfach um einen öffentlichen Druck zu erzeugen.
Und wie arbeitet ihr da? Wie geht ihr vor? Also die Menschen rufen bei euch an und dann schildern sie wahrscheinlich erstmal ihre Situation oder wie geht ihr dann damit um?
Also es gibt Unterschiede tatsächlich. Manchmal rufen uns die Menschen direkt vom Boot an. Die erste Frage ist, verstehen wir uns überhaupt? Also die Verbindung ist oft sehr, sehr schlecht oder kann auf jeden Fall schlecht sein. Und wenn es direkt Menschen auf dem Boot sind, dann ist eigentlich das Wichtigste, was wir erfragen, die GPS-Position. Also das ist eigentlich das Erste, bevor wir andere Sachen klären, wie welche Farbe hat euer Boot, wie viele Menschen sind an Bord, welche Nationalität haben die Menschen an Bord. Die erste Frage ist eigentlich immer die GPS-Position, weil die wichtigste ist für uns, um die den Küstenwachen weiterzugeben. Und wenn wir die erfragt haben und auch oft nochmal gegengecheckt haben und die Verbindung gehalten hat, dann entstehen meistens dann so Fragen wie, welche Bootfarbe, wie viele Leute sind an Bord, einfach damit wir möglichst viele Informationen haben, die wir an die Küstenwachen weitergeben können.
Du hast jetzt gesagt, gegengecheckt. Was könnt ihr da tun oder mit welchen Mitteln arbeitet ihr da auch, um euch noch jenseits des Anrufes vielleicht auch noch ein Bild von der Lage zu machen?
Oft haben wir dann auch schon Kontaktpersonen. Also es gibt manchmal Personen, die, das ist eben dann der zweite Fall eigentlich, dass wir nicht nur von den Menschen auf dem Boot angerufen werden, sondern zum Beispiel auch von Verwandten oder Freunden, die wissen, dass ihre Verwandten, Freunde, wer auch immer, zu einem bestimmten Zeitpunkt losgefahren ist, also die informiert wurden. Und oft, wenn ein neuer Case reinkommt, müssen wir ehrlich gesagt Daten erstmal ein bisschen sortieren. Also wenn jetzt nicht die Information direkt über die Personen kommt, sondern über Verwandte und die aber beide uns sagen, wir sind 35 Personen an Bord und das ist ein weißes Boot, dann versuchen wir zu schauen, okay, matcht es, also gehört es zusammen und können dann irgendwie auch mehr Informationen erfragen, eben zum Beispiel auch über die Verwandten und müssen dann nicht so sehr das Guthaben von den Menschen auf den Booten nutzen. Manchmal müssen wir auch gegenchecken über Twitter zum Beispiel. Also es gibt ja auch manchmal Informationen über Journalistinnen, die schon irgendwas wissen. Also was wir auch machen, wir haben diese Seite, Watch the Met heißt die eben. Da haben wir eine ganze Karte, einfach eine Weltkarte. Und da tragen wir dann zum Beispiel auch die GPS-Positionen ein. Und wir rufen die Menschen auch in der Regelmäßigkeit an. Also wir machen meistens sowas aus wie, ich rufe dich in 10 Minuten nochmal an. Und lassen uns dann alle 10 Minuten neue GPS-Positionen durchgeben und schauen dann natürlich auch, passen die zusammen? Macht es irgendwie Sinn mit Windrichtung und so weiter? Passt es, dass die, wenn sie sich gar nicht bewegen innerhalb dieser 10 Minuten und wir quasi in einer halben Stunde immer wieder sehr ähnliche GPS-Positionen bekommen, können wir uns ja sicher sein, dass diese Menschen dort sind. Und damit sind auch diese Daten oder diese GPS-Daten einfach gesicherter. Und dann können wir die auch an die Küstenwachen weitergeben. Manchmal haben Personen auf den Booten tatsächlich auch die Küstenwachen selbst schon informiert. Und dann können wir das weiterleiten. Und dann ist es natürlich die Aufgabe der Küstenwachen zu sagen, wir sind schon informiert, wir sind schon auf dem Weg zum Beispiel.
In welchen Situationen sind die Menschen, die bei euch anrufen? Wahrscheinlich in sehr unterschiedlichen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was aus eurer Arbeit schildern.
Also es gibt tatsächlich Situationen, dass Menschen uns erst dann anrufen, wenn schon Wasser im Boot ist. Also noch nicht unbedingt, dass es direkt zum Sinken ist, also nicht so, dass es sehr knapp ist, aber so, dass auf jeden Fall schon Wasser im Boot ist und klar ist, das muss schnell gehen, sonst läuft dieses Boot einfach voll und die Boote sind ja fast immer überfüllt. Dann gibt es aber auch Situationen, dass Menschen uns anrufen, wenn sie quasi sogar noch Benzin haben und quasi noch auf dem Weg sind, aber nicht so richtig wissen, sind wir noch auf Kurs, wo fahren wir eigentlich genau hin? Ja, also irgendwie und uns quasi schon informieren wollen und wir die dann manchmal begleiten, bis das Benzin leer ist, aber dann davor natürlich schon irgendwie die Küstenwachen informiert wurden und auch die Küstenwachen immer wieder die neue GPS-Position durchbekommen. Aber natürlich kommt es vor und es passiert leider auch immer wieder, dass wir quasi eine Art Begleitung sind, während diese Menschen sterben und ertrinken. Das passiert.
Jetzt bekommt ihr Anrufe von Menschen, die auf der Flucht sind, übers Mittelmeer aus ganz verschiedenen Ländern mit ganz verschiedenen Sprachen. Wie könnt ihr euch überhaupt verständigen?
Also die erste Sprache, mit der wir es eigentlich immer versuchen, ist Englisch. Es läuft alles auf Englisch. Wenn sich aber relativ schnell rausstellt, dass die Person auf jeden Fall kein Englisch spricht, also was meistens funktioniert, ist, dass da Menschen sagen, no English, no English. Und dann ist irgendwie klar, okay, dann muss man es mit anderen Sachen versuchen. Und dann gibt es schon sowas wie, dann fragt man irgendwie French oder Français. Und dann haben wir immer Leute, auch bei uns eben in diesem Backoffice, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Also wir haben Menschen, die sprechen Arabisch, wir haben Menschen, die sprechen Italienisch, wir haben Menschen, die sprechen Griechisch. Genau, Spanisch, also es sind dann ganz unterschiedliche Sprachen, auf die wir auch zurückgreifen können und diese Menschen springen dann oft ein, also dann kann quasi nicht ich das Telefonat führen, sondern dann führt eine andere Person aus dem Backoffice dieses Telefonat für mich. Was natürlich das Problem ist, das sind, keine Ahnung, nur eine Handvoll Leute, die zum Beispiel Arabisch sprechen oder eine Handvoll Leute, die das in der Regelmäßigkeit machen können auf jeden Fall, weil sie zum Beispiel gerade Zeit haben oder so. Wenn wir Möglichkeiten haben, über zum Beispiel Messenger Kontakt aufzunehmen zu den Personen, dann nutzen wir auch einfach sehr viel Übersetzungshilfen und versuchen so den Kontakt zu halten, einfach um auch unsere, also die Menschen, die bei uns im Netzwerk sind, nicht die ganze Zeit zu überlasten. Das heißt, der Versuch ist schon da, das möglichst selber innerhalb der eigenen Schicht hinzubekommen, durch zum Beispiel mal auf Messenger auszuweichen. Wenn das nicht möglich ist, ja, dann sind es Menschen aus dem Netzwerk, die das übernehmen.
Ihr sprecht dann mit Menschen in lebensbedrohlichen Situationen, die in Seenot sind. Ihr sagt, dass ihr dann auch versucht, Hilfe zu beschaffen. Wer kann da alles helfen? Es gibt ja zivile Seenotretter, Seenotretterinnen, die im Mittelmeer unterwegs sind, auch die Küstenwache. Aber auf welche Reaktionen stoßt ihr denn dann, wenn ihr bei den Küstenwachen anruft?
Also ganz unterschiedlich. Es gibt Küstenwachen, zum Beispiel Italien ist mittlerweile irgendwie kaum noch kooperativ. Also es passiert tatsächlich auch sowas wie, Menschen gehen nicht ans Telefon, wenn wir mit unserer Nummer dort anrufen. Es passiert auch, dass, also das ist mir zum Beispiel auch schon passiert, dass ich angerufen habe und dass es eine sehr brenzlige Situation war und ich dann gefragt wurde, wie denn mein Name sei und eher versucht wurde irgendwie, also es hat sich für mich nach einer Kriminalisierung angefühlt und eher versucht wurde rauszufinden, wer denn jetzt hier am Telefon ist und meine Identität rauszufinden und ich dann auch wirklich sehr forsch werden musste und sagen musste, das ist nicht relevant hier, hier geht es darum, dass Menschenleben gerettet werden müssen und sie müssen was unternehmen und dann es auch so passiert ist, dass einfach aufgelegt wurde. Also das erschwert natürlich diese Arbeit dann noch zusätzlich und wir sind verpflichtet, die Küstenwachen anzurufen, die dafür zuständig sind. Also wir sehen auch in dieser Map dann auch natürlich, in welchem Bereich sind die Menschen an Bord und welche Küstenwache ist zuständig. Aber wenn wir zum Beispiel auch merken, dass ein Frachter in der Nähe ist zum Beispiel, dann, nachdem wir die Küstenwachen informiert haben, beziehen wir manchmal auch diese Frachter mit ein, vor allem wenn es brenzlige Situationen sind, versuchen rauszufinden, wo ist die Reederei, eine Nummer rauszufinden, die wir anrufen können, um im besten Fall vielleicht sogar mit einem Captain zu sprechen und denen mitzuteilen, wo die GPS-Position ist, damit die dorthin fahren. Leider passiert auch das sehr häufig, dass das einfach ignoriert wird und da nichts getan wird, obwohl ja eigentlich nach dem Seerecht alle Menschen gerettet werden müssen, die in Seenot sind. Aber de facto sieht es halt dann dort leider ganz anders aus.
Wie kommen die Menschen, die auf der Flucht sind und dann vielleicht in Seenot geraten, überhaupt an eure Nummer?
Also wir haben auf jeden Fall eine Website, wo man die einsehen kann. Tatsächlich läuft es aber sehr viel mehr über Mundpropaganda. Also uns gibt es jetzt seit 8 Jahren und mittlerweile ist es einfach ein sehr etabliertes Netzwerk und Menschen, die schon geflohen sind, geben diese Nummer weiter an Menschen, die sie kennen, die noch vorhaben, übers Mittelmeer zum Beispiel zu fliehen. Diese Nummer, glaube ich, ist einfach im Umlauf auch in geflüchteten Lagern und so. Also das ist eher Mundpropaganda und viel, ich glaube, diese Nummer hat sich einfach viel rumgesprochen. Und wir versuchen schon auch Flyer zu machen, auf denen einmal unsere Nummer steht, aber auch so ein bisschen Informationen zu, was kann passieren, wenn ihr auf See seid, was sind Risiken, die ihr damit eingeht. Also auch so ein bisschen zu informieren. Viel ist einfach Mundpropaganda und Netzwerk, ja.
Und eure Teams, sitzen die rund ums Mittelmeer verteilt in ganz vielen verschiedenen Ländern oder wo seid ihr so ansässig oder aktiv?
Auf jeden Fall sehr dezentral. Also nicht nur in Europa, sondern vor allem eigentlich auch in Nordafrika sitzen einfach viele Menschen, die irgendwie sich zu diesem Netzwerk zählen. Und das umfasst ja nicht nur Menschen, die Schicht machen, sondern manchmal eben Menschen, die einfach viel Übersetzungsarbeit leisten. Menschen, die sich mit Regionen besonders auskennen. Menschen, die selber geflohen sind und aus dieser Erfahrung heraus einfach auch Informationen weitergeben, teilen können und ja auch eine bessere Einschätzung geben können, als ich das jetzt kann, wenn ich einfach nur zu Hause sitze und das einfach nie erfahren und erlebt habe.
Habt ihr eigentlich nautische Vorkenntnisse oder sowas für diese Arbeit? Weil das sind ja schon sehr spezielle Sachen, in den Hintergrund die Windrichtung einschätzen können und was du alles erzählt hast.
Also es ist nicht so, dass wir das zwingend als Voraussetzung haben. Also ich hatte zum Beispiel auch keine Ahnung davon und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sonderlich viel Ahnung davon habe, aber unsere Arbeit findet ja nicht nur alleine zu zweit im Kämmerchen statt, sondern da steht ja eine ganze Struktur dahinter und es sind einfach ganz viele Menschen im Backoffice, nennen wir das dann, die dann auch auf spezifische Regionen, also zum Beispiel das Western Med, also zwischen Marokko und den Kanaren oder eben das Mittelmeer oder Ägäisregion, sich dort besonders auskennen, dort auch besonders viel Wissen schon haben. Da sind auch Menschen drin, die das schon seit Jahren machen, Menschen, die auch teilweise unterschiedliche Hintergründe haben, Menschen, die selber schon geflohen sind und ihre Erfahrungen teilen. Da sind auch Menschen drin, die sich tatsächlich wissenschaftlich damit auch irgendwie auskennen. Und die können wir dann quasi, wenn ich eine Schicht habe, kann ich diese Menschen mit ins Boot holen, mir Informationen holen. Also das funktioniert dann auch alles in Rücksprache mit denen. Also ich bin damit nicht alleine, auch wenn ich, also wir machen zu zweit Schicht, auch wenn ich zu zweit Schicht mache, sind es nicht nur wir beide, die dann dafür verantwortlich sind, sondern da steht ein ganzes Team dahinter.
Die Fluchtrouten übers Mittelmeer, die ändern sich ja immer wieder, je nach politischen Bedingungen, je nachdem auch aus welchen Ländern die Menschen hauptsächlich fliehen. Wie ist es im Augenblick denn? Was sind so die Fluchtrouten, die jetzt wieder stärker befahren werden?
Also erstmal, wie du schon sagst, Migration lässt sich einfach nicht verhindern. Also da kann die Grenzpolitik oder die Migrationspolitik noch so stark ihre Grenzen riegeln, dann finden Menschen andere Lösungen und andere Wege. Was auf jeden Fall, und das ist natürlich ein bisschen die Frage, woher kommt das? Kommt es daher, dass die Nummer, also unsere Nummer bekannter ist, oder kommt es tatsächlich daher, dass mehr Menschen fliehen? Aber wir haben auf jeden Fall häufiger mittlerweile Land-Border-Cases, also gar nicht auf dem Mittelmeer, sondern dass wir von Menschen angerufen werden, die zum Beispiel zwischen der Türkei und Griechenland in der Evros-Region feststecken oder dann schon auf der griechischen Seite irgendwo in Wäldern feststecken, sich verletzt haben oder teilweise auch sowas wie Schlangenbisse oder kein zu schlapp, kein Essen mehr seit Tagen. Das passiert tatsächlich häufiger. Und auch das Western Med, also die Route zwischen Marokko und den Kanaren, kommt auf jeden Fall immer wieder vermehrt vor. Auch hier keine Ahnung, ob es daran liegt, dass die Nummer bekannter ist oder Menschen von dort mehr fliehen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Region, die wir mittlerweile häufiger haben. Es ist leider nicht mehr nur noch das Mittelmeer und das leider wirklich in großen Anführungsstrichen.
Die Fluchtroute, von der du gerade gesprochen hast, zu den Kanaren, ist sie nicht auch gefährlicher, weil es einfach viel mehr offenes Meer ist?
Ja, und weil es einfach eine Distanz ist, die zwar auf den ersten Blick gar nicht so groß aussieht, aber also Menschen sind da locker mal 7 Tage, manchmal auch länger unterwegs und treiben einfach sehr oft schneller ab. Also das Meer ist weniger ruhig als das Mittelmeer und da gehen auf jeden Fall schnell Leute auch einfach verloren. Und das Problem ist auch tatsächlich, dass wir nicht so oft Telefone haben, die Satellitentelefone sind, also oft. Im Mittelmeer ist es mittlerweile sehr gängig, dass wir von Satellitentelefonen angerufen werden, was die Verbindung besser macht. Während im Western Med haben wir tatsächlich einfach immer noch sehr häufig einfach private Nummern, was die Verbindung oft sehr, sehr, sehr schwierig macht und wir dadurch auch einfach häufiger nicht wissen, wo sind sie gerade, sind sie abgetrieben, sind sie noch auf Kurs. Das kriegen wir dann oft gar nicht mehr richtig raus.
Was würdest du so als eindrücklichstes Erlebnis aus deiner Arbeit des Alarmfonds schildern? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das hat dich besonders beeindruckt? Oder es ist ja auch sehr belastend, eure Arbeit.
Also am schönsten ist es immer, wenn Menschen ankommen und sich dann wirklich jubelnd manchmal Sprachnachrichten schicken oder Bilder gemeinsam machen. Also das sind auf jeden Fall richtig schöne Momente, zu sehen, okay, diese Menschen sind gerettet worden, es hat funktioniert, es ist aufgegangen. Oder wenn Merch-Wessel mitmachen, also Frachter mitmachen oder Frachter manchmal von selbst stehen bleiben. Und man dann irgendwie schon auf der Map sieht, ah ja, okay, die umfahren das Gebiet, wo wir eine GPS-Position bekommen haben. Das ist auch eine Sache, die wir tatsächlich häufig machen, ist zu gucken, welche Frachter sind in der Nähe. Also das kann man online einfach einsehen, wie beim Flugzeugen auch. Und ja, es ist auf jeden Fall eine belastende Arbeit oder kann eine belastende Arbeit sein. Ja, wenn halt natürlich Menschen sterben oder man diese Menschen begleitet dabei, und man einfach nichts tun kann, weil man dann irgendwie halt bei sich zu Hause sitzt und ja, einfach das auch einfach mit aushalten muss irgendwie und nicht weiß, was man da. Da fehlen mir auch selbst einfach immer wieder die Worte und ja.
Was müsste getan werden, deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach? Welche Forderungen habt ihr und was wäre notwendig, damit das Sterben auf dem Mittelmeer aufhört?
Also ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen. Kurzfristig natürlich, dass irgendwie Seenotrettung einfach initiiert wird und irgendwie stattfindet und Menschenrechtsverletzungen einfach aufhören. Langfristig braucht es eine Änderung der Migrationspolitik und Grenzen müssen irgendwie offen sein und nicht noch weiter beschränkt und eingeschränkt werden. Wir können, also Menschen sterben wegen dieses Grenzregimes und es wird nichts dagegen getan. Im Gegenteil, es werden dann ja sogar noch so paramilitärische Einheiten wie die sogenannte libysche Küstenwache mitfinanziert durch EU-Gelder und mit Frontex. Und da muss sich einfach viel ändern. Und es ist ja eher die Tendenz, dass es noch weiter kriminalisiert wird, dass auch immer mehr Fälle kommen, dass Menschen, die irgendwie als ein Captain von so einem kleinen Boot mit 30 Leuten oder als Captain bezeichnet werden, mit 30 Leuten an Bord, kriminalisiert werden und dann tatsächlich auch Haftstrafen befürchten müssen. Aber ja, Libyen schickt irgendwie Menschen zurück in Lager, in denen ihnen Folter droht oder ja, einfach Gewalt in jeglicher Art. Ja, da braucht es eine ganz andere Migrationspolitik. Die Grenzen müssen auf sein und unsere Forderung ist natürlich irgendwie Solidarität, nicht nur im Mittelmeer, sondern irgendwie überall und offene Grenzen, Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Und es ist einfach eine rassistische Politik, die dahinter steckt.